Ja, wir sind noch in der Predigtreihe Wohin mit meinen Gefühlen? Und ich habe den starken Eindruck, dass zumindest in unserem Kulturkreis Gefühle so hinten anstehen. Wenn man mal drauf achtet, so im Sprachgebrauch, ach, der wieder mit seiner Gefühlsduselei. Und das sind ja nur Gefühle. Also das hat so ein bisschen den Hauch von was Unsicherheit, Unzuverlässigen. Danke. Es hat so den Hauch, darauf kann man sich doch nicht verlassen. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Und das geht bis hinein in das Christliche. In meiner Jugendzeit gab es ein Bild von einem Zug. Die Lokomotive sind die Tatsachen des Glaubens. Das steht fest, das ist Fakt. Und das Gefühl ist nur ein Hänger. Also das ist auch wieder eine Abwertung von Gefühlen nach meiner Wahrnehmung. Tatsachen. Wir denken immer, dass wir denken. Aber wir fühlen viel mehr, als wir denken. Man sagt, man reagiert zu über 70% aus seinen Gefühlen. Außer die deutschen Männer. Die haben ja überhaupt keine Gefühle. Ja? Nun habe ich ja jahrzehntelang mit deutschen Kleinmännern gearbeitet, also mit Teenagern, drogenabhängig von 14 bis 21. Und wir haben viel mit den Gefühlen gearbeitet und haben ihnen geholfen, Gefühle wahrzunehmen, die durch die Drogen verschüttet waren. Wenn ich sie selber wieder wahrnehme, was ist denn das jetzt für ein Gefühl, was ich da gerade habe, woraus ich reagiere? Und ich kann es dann noch verwörtern, aussprechen. Dann ändern sich Situationen. Wir haben viel gearbeitet mit Symbolen. Es ist was für danach, da liegt die Insel der Gefühle. Kann ich danach erklären. Ich zeige euch mal unseren schönen Gefühlsstern. Da stehen alle wichtigen Gefühle drauf. Und wenn sich zwei so richtig verkracht hatten, 10 bis 12 Jungs in einem Haus, und wir konnten gerade verhindern, dass sie sich was einhauen, und dann in einer halben Stunde treffen wir uns wieder und gucken wir mal, was da für Gefühle drunter liegen. Und wenn ich dann, ich konstruiere den Fall jetzt, wenn ich Fritz frage, was hast denn du, was liegt denn da drunter unter dem Konflikt für ein Gefühl? Kann es sein, dass es Angst ist? Angst gibt es vor Verlust, vor Angriff oder vor Verwirrung. Oh, Angst vor Verlust. Dann frage ich den Konfliktpartner Moritz und er hat genau das Gleiche. Angst vor Angriff, Angst vor Verlust. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich die Atmosphäre der Aggression verändert? Wenn ich Gefühle anspreche, dazu muss ich sie wahrnehmen können, ansprechen. Mein klassisches Beispiel, was vieles erklärt, ist nicht konstruiert, das hat sich so ähnlich zugetragen. Renate und ich im Auto, beim Autofahren, ich darf es erzählen. Ich am Steuer. Nun haben wir ja auch kein zweites Lenkrad im Auto und keine zweite Bremse wie die meisten Autos hier in Mitteleuropa. Kein. Also Renate hat Kontrollverlust. Sie musste das an mich abgeben, das Auto zu lenken, Gas zu geben. Und mit einmal kommt, Jörg, was machst denn du? Auto fahren. Nun ist sie ja schon eine Weile mit mir therapeutisch unterwegs und hat inzwischen gelernt, Gefühle anzusprechen. Ich karikiere etwas, aber das soll das deutlich machen. Mein Schatz, kannst du bitte etwas langsamer fahren? Ich habe Angst. Selbstverständlich, meine Süße. Ich brauche den Unterschied nicht zu erklären. In der ersten Szene habe ich mich angegriffen gefühlt. Da hat sie, was machst denn du? Die hat jetzt keine Schimpfwörter gesagt, aber hat mich noch Jürgen genannt. Aber du, Angriff. Logischerweise, ich angegriffen. Autofahrt, was du? Verteidigung. Die gleiche Situation, sie hat Angst, dabei fahre ich nie über 120, also gut. Sie hat Angst auf der Landstraße, der war gut. Sie spricht ein Gefühl an. Dieses Ansprechen ist noch in einer Ich-Botschaft verpackt. Ich habe Angst. Ich fühle mich nicht angegriffen und reagiere sofort. Wenn ihr den nächsten Streit als Paar zu Hause habt, dann sagt doch mal, oh mein Schatz, das hat mich aber verletzt. War das deine Absicht? Oder sag mal, ihr lacht, können wir schreiben, wenn es geklappt hat, ja. Also nicht, also, in Beziehung, Gefühle ansprechen. In Schlichtungsgesprächen, beide Partner sind verstritten in einer Sache. Wenn Gefühle angesprochen werden, entspannt sich die Situation. Ich wünsche euch viel Erfolg nächste Woche beim Üben. Jetzt kommen wir zur Scham. Oh, es liegt gut in der Zeit heute, ich bin sehr froh. Jetzt kommen wir zur Scham. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ihr, Astrid hat das ja schon fast gut, also gut definiert, dass ich das fast nicht mehr erzählen muss, was Scham bedeutet. Wir alle kennen, weil wenn wir einen Fehler gemacht haben, schicken wir einen Affen rum, ne? Sorry, Scham versteckt sich. Sie versteckt sich auch in uns. Ich bin mir in der letzten Woche selber auf die Schliche gekommen, was meine Scham betrifft. Kurze Geschichte. Mein Vater war Invalidenrentner, als ich Kind und Jugendlich war, also es war nicht viel Kohle im Haus. Mutter musste gut wirtschaften, ich will mich nicht beklagen, ich habe immer satt zu essen gehabt, aber mit den Klamotten hat es gehapert. Wie alle Kinder heute, damals gab es noch nicht so viel Markenklamotten in den 60er, 70ern, aber da kam immer eine ältere Dame, die hat Anziehsachen von ihrem Sohn mitgebracht, aus denen der rausgewachsen war. Oh, das hat mich angepiept. Ich konnte es gerade verhindern, dass ich nicht noch die Schlipper anziehen musste von dem. Also könnt ihr euch rein, nicht reindenken, rein fühlen, bitte, jetzt heute fühlen. So, ich glaube, mich erinnern zu können, da war eine gute Hose dabei. Die sah cool aus. Das war so eine, nicht eine kurze, sondern so ein bisschen länger, ne? So, das längere kurze Hose, die fand ich cool. Und meinen Klassenkameraden habe ich erzählt, das ist eine französische Radfahrerhose. Weil ich habe mich geschämt für das, was ich anziehen musste. Ich habe nur kein Bild gefunden. Von mir gibt es, glaube ich, Bilder im Kindergarten, Anfang der 60er Jahre, ein Junge mit kurzen Hosen, Strumpfhalsern und langen Strümpfen. Wer das sich noch erinnert, und ihr heute, weil ihr nichts von Nike anhabt, also wir haben da viel schlimmere Erfahrungen. Und eines Tages, wenn ich mich recht erinnere, sage ich bitte dazu, die typische Situation vielleicht beim Gedichtaufsagen vor der Klasse oder beim Lied vorsingen, haben welche gemerkt, das eine Hosenbein ist doch viel kürzer als das andere von der französischen Radfahrerhose. Da war der Schwindel aufgeflogen und da habe ich mich erst recht geschämt. Ich habe, ohne das alles erzählen, gemerkt und bin mir auf der Spur gekommen, dass ich was verwechselt habe. Ich habe nämlich verwechselt, wenn ich coole Klamotten anhabe, habe ich heute auch, dann mögen mich die Leute mehr. Dann bin ich anerkannt. Ich habe über die Kleidung mein schwaches Ich rausputzen wollen, was ja normal ist im Jugendalter. Ich denke, das ist gesund geworden. Ich ziehe heute mich immer noch gerne schön an. Aber da bin ich mir auf die Schliche gekommen. Scham hat immer was zu tun mit Verstecken. Scham versteckt sich. Ich habe einen Referenten erlebt auf der ACL-Tagung, der hat über Scham referiert. Das ist der Dirk Lühling, Mitbegründer von Team F. Und ich habe ihn angerufen und ihn gefragt, ob ich Dinge aus seinem Buch verwenden darf. Trost finden, Scham und Minderwertigkeit überwinden. Und er hat dankenswerterweise mir seine PowerPoint zur Verfügung gestellt. Nimm, was du brauchst, Jürgen. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich habe vergessen, euch die dreiteilige Predigt zu erläutern, was auf euch zukommt. Das erste war der Einstieg über Gefühle allgemein. Jetzt kommen wir zur Scham und über eine PowerPoint, was Beschämung für Auswirkungen hat. Und dann kommen wir noch zum biblischen Bezug. Bevor ich das mache, muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Das tat gut und ich schäme mich dessen nicht. David, bringst du mal die erste Folie? Das Herz sind wir. Wir brauchen Liebe und Respekt, Anerkennung und Zuwendung. Ist jemand hier, der das nicht braucht? Habe ich mir gedacht, ich brauch's. Als Kind erst recht, als Erwachsener auch noch. Die gestrichelte Zone darum, meine Schamgrenze, meine ganz private Zone, was ich nicht möchte, dass es jemand mitkriegt. Natürlich sagen wir, alle haben Schwächen, nur ich nicht, ne? Aber in meiner Schamgrenze sind auch meine Unsicherheiten mit dabei. Die nächste Folie bitte. Ich brauche Liebe und Respekt, bleibt noch drin stehen. Meine Schamgrenze, meine ganz private Zone, meine Unvollkommenheiten und Unsicherheiten. Und jetzt kommen Situationen auf mich zu von außen. Ich werde beschämt durch Personen, durch Situationen, die meine private Zone verletzen. Die trampeln einfach da rein. Oder ich werde beschämt durch Überforderung, weil ich ständig Fehler mache. Und Beschämung macht für andere sichtbar meine Unvollkommenheit, was mir ja eigentlich gar nicht passt. Und ich werde beschämt von anderen Personen durch Worte, Taten oder Blicke. Beschämung kann man auch übersetzen oder erläutern mit folgender Metapher. Wenn man einen Ochsen am Nasenring durch die Arena schleift und vorführt, so schleift man, wenn man einen Menschen beschämt, am Nasenring vor eine andere Gruppe von Menschen und führt ihn vor. macht ihn dumm. Nächste Folie bitte. Beschämung und meine eventuellen falschen Schlussfolgerungen. Es steht auch noch drin, meine Schamgrenze, meine Unvollkommenheit, meine Unsicherheit. Aber ich fühle mich entwertet, meiner Würde beraubt, schutzlos, überfordert. Es ist mir vieles peinlich. Ich fühle mich entehrt. Und die falsche Schlussfolgerung, ich bin falsch. Muss ja an mir liegen. Ich muss ja schuld sein. Und das wird zu einem Glaubenssatz. Das hat jetzt in erster Linie nichts mit christlichen Glaubenssätzen zu tun, sondern Sätze, die ich glaube über mich. Ich bin falsch. Ich kann ja nicht richtig sein. Manifestiert sich in mir zu einem Glaubenssatz, an den ich glaube. Und an das, was ich glaube, das lebe ich. Könnt man beobachten, Menschen, die sowas über sich denken, die laufen garantiert nicht aufrecht durchs Leben, sondern entschuldige, dass ich da jetzt reinkomme, dass ich da bin. Kann man auch an der Körpersprache beobachten. Aber ich brauche doch noch weiter Liebe und Respekt und Anerkennung. Die nächste Folie bitte. Ich erkläre hier die toxische Scham. Zieht euch nur die Jacke an, die euch passt, bitte. Das wird dann aus diesem Beschämtsein wird dann die Schamangst. Ich habe ständig Angst, dass ich wieder beschämt werde. Und die Schamangst bestimmt mein Leben. Auch durch diesen falschen Glaubenssatz, ich bin falsch. Gib mir Liebe, Respekt und Anerkennung. Aber ein beschämtes Herz braucht ja Schutz. Und wie schützen wir uns? Die nächste Folie bitte. Ein beschämtes Herz braucht Schutz. Wir fangen an, Mauern um uns zu bauen, Stein um Stein. Stellt euch so eine mittelalterliche Burg vor, mit Burgmauern, mit Gräben. Christian Vogt hatte sowas mal in der Predigt, das Burgbeispiel. Damit wir nicht mehr beschämt werden. Das will ich nicht nochmal erleben. Und wir machen uns unsichtbar mit denen, wo es eigentlich wehtut. Und je nach, bitte die nächste Folie, und je nach Persönlichkeitstyp reagieren wir anders. Der eine geht in den Angriff. Der wehrt sich, der wird aggressiv, wenn es geht mit Du-Botschaften und Du und so weiter. Der andere, wenn er beschämt wird, reagiert mit Rückzug. Verschwindet einfach, ist nicht mehr zu sehen. Rückzug. Wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis finanzieller Art ist, geht das nicht so leicht auf Arbeit, wenn der Chef einen ständig beschämt. Im Ehrenamt geht das schon eher. Der andere reagiert mit Perfektionismus. Ich darf keine Fehler mehr machen. Ich muss alles perfekt machen. Und wenn ich keine Fehler mehr mache, dann bekomme ich die Anerkennung, die ich brauche. Astrid hat es gelernt, die macht Fehler und ist trotzdem noch beliebt. Das ist dann ein guter Prozess. Oder man spielt seine Rollen. Ja, die nächste Folie bitte. Ihr könnt gerne hinterher noch mit mir reden oder euch andere Hilfen suchen. Wenn du das, was bei dir entdeckt hast, geh zu einem Menschen deines Vertrauens. Denn es hilft, das Schweigen zu durchbrechen. Reden. Und die Scham sich nicht mehr, im Versteck lassen. Ich wünsche dir, wenn das bei dir so ist, dass du einen empathischen Zuhörer oder Zuhörerin findest. Partei ergreifen für die beschämte Person. Das Unrecht beim Namen nennen, Trost erleben und dem Verursacher seine Grenzen setzen, trau dich. Zu formulieren, nicht mit mir. Da bist du zu weit gegangen. Und sich auf Augenhöhe mit Jesus erleben und die inneren demütigen Glaubenssätze benennen und neue Glaubenssätze dagegen setzen. Nicht mehr sagen, ich bin falsch. Ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber ich bin nicht der Fehler. Diesen Satz habe ich 100 Mal gesagt zu meinen Jungs. Du hast zwar einen Fehler gemacht, aber du bist nicht der Fehler. Und zu dir sage ich das heute erst recht. Wir machen Fehler, aber du bist nicht der Fehler. Wir entfernen uns mal von Gott, aber wir bleiben Gottes Kinder. Aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Du bleibst ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du bist nicht falsch. Es gibt bessere Glaubenssätze. Ja? Danke. Wir sind in der Passionszeit. Christus, die nächste Folie bitte. Christus ist nicht nur für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, sondern auch für unsere Scham. Deshalb die Dornenkrone um unsere Beschämung. Fürwahr, er trug alle unsere Krankheiten und alle unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass du und ich Frieden haben können. Und die letzte Folie. Herr Vater im Himmel, stellt deine Würde wieder her. Halleluja. Wenn du dich heute erkannt hast in so einem Schamgefängnis, dann sage ich dir, heute kann der erste Tag deines Heilungsprozesses sein oder ein weiterer. Komm da raus, steh auf. Jesaja 61 sagt, Jesus ist gekommen, die Gefangenen frei zu machen und ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Ich rufe für dich heute noch mal ganz neu das Gnadenjahr 2024 im Namen des Herrn aus. Ich bin nicht durch die Welt gegangen, sondern durch das Neue Testament und durch die Bibel. Bevor ich euch das verrate, muss ich wieder einen Schluck trinken. Die Bibel ist voll davon, Scham, Schande, Schmach. Und ich habe den Eindruck gewonnen, Jesus Christus ist besonders gerne zu beschämten Leuten gegangen. Das ist der Hammer. Ich habe das Neue Testament nicht durchgelesen, aber vor meinem inneren Auge die Geschichten, die ich kenne, vorbeifliegen lassen. Zwei Beispiele habe ich ausgewählt. Es gibt noch mehr. Nehmen wir doch nur mal Jesus und die Ehebrecherin. In Israel war es nach Gesetz des Moses Vorschrift, eine Frau, die man bei einem Ehebruch erwischt hat, zu steinigen. Und die Männer schleifen eine Frau am Nasenring. Meister, das Gesetz des Moses sagt, die Frau ist zu steinigen. Was sagst du? Jesus sagt gar nichts erstmal. Er schreibt in den Sand. Und dann kommt dieser berühmte Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen hat den Stein fallen lassen und hat sich verdünnisiert. Dann fragt Jesus die Frau, wo sind sie alle? Hat dich keiner verurteilt? Nein. Dann möchte ich dich auch nicht verurteilen. Aber gehe hin und mach's nicht wieder. Manch meine therapeutischen Sätze stammen von Christus. Du hast einen Fehler gemacht, aber du bist nicht der Fehler. Gott kann Sünde nicht leiden, aber er liebt den Sünder. Er hat die Würde dieser Frau wiederhergestellt. Das Gleiche konnte ich Frau am Jakobsbrunnen, Zachäus, der Zöllner, der sich im Baum versteckt hat. Wenn der nicht beschämt war, was sie denn alles für Schimpfwörter, weil er ja auch Steuern eingetrieben hat, dann weiß ich nicht, wer es ist. Zachäus, komm eilend vom Baum herunter. Heute will ich bei dir einkehren. Die Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat und. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Freund, Lieblingsfreund aus der Bibel. Mein Freund ist Petrus. Ich weiß nicht, ob er dein Freund ist. Wir sind in der Passionszeit. Die meisten von uns werden das kennen. Die Verleugnung des Petrus. Mit Ankündigung. Heute Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagt Jesus vor seiner Kreuzigung. Da werden dich auch alle verlassen, ich nicht, sagt Petrus. Jesus sagt ihm voraus, mein lieber Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ach, und die anderen beteuerten nie und nimmer. Wir wissen, wie das ausgeht. Jesus wurde gefangen genommen, Petrus ist hinterhergeschlichen, er wurde erkannt. Ich kenne diesen Mann nicht. Aus was für einem Gefühl hat er reagiert? Angst. Dreimal. Ich kenne diesen Mann nicht. Und da krähte der Hahn. Und Jesus drehte sich rum, schon gemartert, und blickte ihn an. Diesen Blick will ich mir nicht vorstellen. Bestimmt traurig, einsam, verlassen. Übrigens, bei Jesus finden wir alle Gefühle, außer Scham. Er war ja ohne Sünde. Und Jesus blickte ihn an und Petrus weinte bitterlich. Denkt euch, nein, noch besser, fühlt euch mal in diesen Petrus rein. Was waren in diesem Moment alles für Gefühle in ihm? Auf alle Fälle Scham, Ärger über sich selber, Enttäuschung, Trauer, Wut, das ganze Gefühlschaos von den schweren Gefühlen. Und jetzt kommt die Auflösung. Nach der Auferstehung Jesu begegnet Jesus seinen Jüngern am See Genezareth in Galiläa, an dem Ort seiner Herkunft von Petrus. Und öffentlich vor den anderen Jüngern, gelobt wird immer öffentlich, kritisiert unter vier Augen, Klammer zu. Und öffentlich stellt der Petrus seine Wörter wieder her. Petrus, du Sohn des Simons, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich liebe. Dreimal. Petrus, Sohn des Simon, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Und damit die Gleichung aufgeht, das dritte Mal, Petrus, Sohn des Simons. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Er hat ihn öffentlich wieder eingesetzt in sein Amt. Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Auf diesen Verleugner, auf diesen Schambesetzten, auf diesen Versager. Er hat ihn seine Wörter wiederhergestellt, öffentlich. Und der Petrus war, der dann gepredigt hat, wo sich 3000 Leute bekehrt haben. Und der Petrus saß im Gefängnis und die Gefängnismauern sind aufgeknallt und er wurde wieder frei. Und ich glaube, es war der Petrus, der gesagt hat, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was ich dir geben kann, steh auf, im Namen Jesus sei gesund. Und da kommen wir zu den Vorteilen der Scham. Es hat alles seinen Sinn, was wir haben. Wo habe ich jetzt den Zeigefinger gezeigt? Danke, Renate. Scham bewahrt uns. Scham lässt uns demütig werden. Der Petrus hat bestimmt sein ganzes Leben lang nicht vergessen, dass er den Herrn mal verraten hat. Und bei den ganzen Wundern, die er erlebt hat, die der Herr durch ihn dann später getan hat, Gemeinden gegründet und. Oder apostolische Reisen unternommen. Weiß nicht, ob er Gemeinden gegründet hat. Hat ihn das demütig gehalten. Dass er wusste, wo er herkam. Was immer für ein Knilch war. Das geht mir auch so. Ich weiß, wo ich herkomme. Was ich mal, entschuldigt mal, für ein Arsch gewesen bin. Und bin immer noch dankbar für die Gnade Gottes über meinem Leben. Und das hält mich demütig. Noch eins muss ich euch mitgeben. Wir gehen noch mal ganz am Anfang. Wisst ihr, wo Scham das erste Mal vorkommt in der Bibel? Adam und Eva spazierten mit Gott durch den Garten. Ich freue mich drauf, wenn ich das mal erleben kann. Auf du und du im kühlen Garten Eden. Und sie waren nackt und schämten sich nicht. Und nach dem sogenannten Sündenfall, als sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben, sie hatten ja nicht viele Gebote, wir haben heute viel mehr. Also die sollten so nur von den beiden Bäumen nicht essen. Haben sie nicht hingekriegt, haben sich versuchen lassen und mit einmal wussten sie, was gut und böse war. Und sie merkten, dass sie nackt waren und schämten sich und flochten sich schnell aus einem Lendenschurz aus Feigenblättern oder aus dem Gras, was da gewachsen ist. Und dann kam Gott und wollte wieder mit ihnen spazieren gehen. Scham versteckt sich. Sie haben sich versteckt. Adam, wo bist du? Ja, wir haben dich gehört und haben uns gefürchtet. Woher weißt du das? Sinngemäß übertragen. Ja, und dann geht das ja weiter. Und was mich besonders bewegt hat, Gott war konsequent in seinem Regelwerk. Und dann steht geschrieben, und Gott machte ihnen Kleider aus Fell, um ihnen ihre Scham zu bedecken. Und Gott machte ihnen selber Kleider aus Fell, um ihre Scham zu bedecken. Er hat gewusst, dass der Lendenschurz nicht taugt. Er hat gewusst, dass die französische Radfahrerhose nicht taugt. Wir brauchen neue Kleider. Wenn wir hier in dieser Gemeinde Taufe feiern, dann ziehen die Täuflinge ein weißes Gewand an oder eine weiße Kleidung. Weil wir bezeugen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, es ist was Neues geworden. Das Alte ist vergangen, Neues wächst. Und in der Offenbarung steht geschrieben, da sagt Jesus an die Gemeinde in Laodicea: Ihr denkt, ihr seid reich und habt alles und braucht nichts. Ich rate euch, Kleider von mir zu kaufen, dass ihr euch nicht mehr schämen müsst. Amen. Ich lade euch jetzt ein. Das Lobpreisteam wird uns in eine Anbetungszeit vor den Thron Gottes führen. Genießt das. Respektiert das Gehörte. Und freut euch wieder an einem Gott, der uns versorgt, der unsere Würde wiederherstellt und der unsere Scham bedeckt mit seinen Kleidern. Amen.